Hallo Gerd.
Hallo Sabine.
Willkommen in Österreich.
Willkommen auch in Österreich.
Ja, also wir sind hier in Hallein in der Nähe von Salzburg, in Österreich tatsächlich. Und ich begrüße dich. Der Gerd gibt Satsang hier in dieser Gegend und macht auch Energiearbeit. Und der wird auch ganz gerne eingeladen, um andere Orte aufzusuchen und dort den Menschen Satsangs zu geben. Nur in Österreich oder auch in Deutschland?
Kommt auch in Deutschland vor, je nachdem, wenn ich eingeladen werde. Ja.
Genau, wenn man nett fragt, kommt er auch nach Deutschland.
Gut. Gerd, ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Das ist so etwas, was mich gerade auch so bei anderen Menschen interessiert. Gab es in deinem Leben irgend so einen Punkt, so einen Wendepunkt, wo du wirklich ganz bewusst einen anderen Weg gegangen bist, was du jetzt hinterher für dich so sagen kannst oder erkannt hast?
Mhm. Ja, das war 89. Das habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung. Ende 89. Und ja, soll ich dir davon?
Ja. Was? Du kannst es ja so grob erzählen und bist du dann in eine spirituelle Richtung gegangen oder was ist da grob passiert?
Eigentlich war das ein sehr intensives Erleben. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich ganz normal gemütlich in meiner Wohnung, habe es mir gemütlich gemacht und dann war plötzlich eine immense Stille in diesem Raum, eine Präsenz. Und das war sehr intensiv, weil seltsamerweise, ich konnte nicht mehr denken, ich konnte keinen Gedanken fassen. Diese Stille hat sozusagen den Ausschaltknopf meines Denkapparats gedrückt und es war völlige Stille. Die Präsenz hat alles übernommen. Das war wirklich sehr intensiv. Das hat sehr lange angehalten. Ich kann jetzt keine Zeit sagen, aber ich weiß, es war doch eine ziemlich lange Zeit. Ja, und nach diesem Erleben war alles anders. Also von dort weg nahm mein Leben wirklich einen anderen Verlauf. Es war dann ein Weg, wo mich dann noch in tiefe spirituelle Richtungen geführt hat, zu erforschen, zu erkunden, Meditationen, ich war viel auf Reisen und habe viel studiert.
Zum Beispiel? Was du da studiert hast, also Meditation, hast du dann für dich verstärkt ausprobiert, vorher noch nicht?
Vorher hatte ich schon auch einmal Erfahrung mit Meditation. Ihr kennt das vielleicht, da gab es diese in den 70er Jahren gab es diese Sendung, diese Serie, dieses Kung-Fu mit David Carradine. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so ziemlich berühmt. Da gab es dann immer so diesen Meister-Schüler-Dialog. Also das waren so Shaolin-Mönche. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Und auf jeden Fall auch diese Kampfsportarten. So habe ich mit 12 Jahren damit begonnen. Und mit dem kam ich dann das erste Mal mit Meditation in Berührung. Das war auch eine witzige Geschichte. Ich habe das natürlich dann, diese meditative Praktik, immer ein bisschen mehr verfeinert. Habe so Räucherstäbchen gekauft, mir die angezündet, war auf dem Bett. Und dort war auch da war ich auf dem Bett und auf einmal spürte ich, wie ich so aus dem Körper heraus kam. Und ich war 12 Jahre oder 13 Jahre alt und das war dann schon etwas ziemlich Heftiges. Das hat mir natürlich sehr Angst gemacht. Und dann habe ich die Räucherstäbchen genommen, es war schon dunkel, habe die in so ein Nylonbag, in eine Nylontasche eingepackt und habe die ganz weit forttransportiert und dass die ja nicht irgendwie, ich brachte das mit dem in Verbindung. Ja, und dann konnte ich in dem Raum, in dem Zimmer, konnte ich dann für Wochen nicht mehr schlafen, hatte voll die Angst, da rauszugehen. Mhm. Ja, das waren so diese ersten Meditationserfahrungen.
Und was hast du danach noch erforscht, nach dem Erleben dieser Stille? Du hast dann nach Meditation geforscht und noch irgendetwas anderes, Spezielles?
Ja, dazu muss ich vielleicht auch sagen, das war wie gesagt Ende 89. Und dann irgendwie, es war ganz offensichtlich, da war jetzt eine Präsenz hier, es ist was geschehen, aber der Apparat, dieser Denkapparat, diese Zweifel kamen wieder. Was ist da geschehen? Ich muss dem auf den Grund gehen, ich muss das erfahren und wissen, auch verstehen. Nicht nur dieses Erleben alleine, sondern es auch verstehen. Und das hat Gott sei Dank nicht lange gedauert. Da war Osho. Er ist 90 im Jänner gestorben, hat den Körper verlassen. Und kurz danach haben die eine Dokumentation gebracht. Und das hat mich dann zu Osho gebracht. Und in einem Buch von ihm, Der Höhepunkt des Lebens, das war ein kleines Buch, da wurde genau das beschrieben. Und das war natürlich dann da kam das Verstehen hinzu. Und dann war alles klar, dann war alles völlig klar.
Also das Erleben und das Verstehen mit dem Verstand, das
genau,
bewusste Verstehen.
Genau, das ist dann, hat sich dann völlig integriert. Es war dann einfach richtig integriert.
Kannst du das bewusste Verstehen in Worte fassen für uns?
Das bewusste Verstehen ist, wir versuchen ja zu verstehen. Wir versuchen uns untereinander zu verstehen, wenn wir miteinander über irgendwas sprechen. Der Mensch versucht doch zu verstehen, auch den anderen, was gesagt wird. Auch was in einem Buch geschrieben steht. Versucht man zu verstehen. Gut. Und der Versteher selbst, dieser Urgrund, diese Intelligenz, das ist diese Präsenz, das ist diese, ja, die Schöpfung, das ist das Göttliche. Das ist das Göttliche in uns, das ist das Verstehen. Wir können Dinge verstehen, wir haben Material angesammelt in uns, Wissensmaterial, aber das alleine, das Wissensmaterial alleine, versteht nicht. Verstehen, zum Verstehen, da braucht es eine andere Instanz. Und das ist dann jeder von uns. Das bist du. Das ist dann jeder von uns. Und das ist das Gleiche, wie wenn ich verstehe, Kerze, Feuer, greife ich hin mit der Hand, greife ich hinein, könnte ich mich verbrennen. Ich verstehe das, ich spüre das. Und dann das Verstehen, ja, ich bin nicht das Denken, ich bin nicht die Gedanken, sondern ich bin. Ich bin einfach. Kann man das so spüren?
Das Verstehen vom Verstand kam hinterher und du hast es ja in dem Moment erfahren. Und das, mit dem Erfahren kann man es erst wirklich verstehen.
Ich verstehe.
Okay. Ist das, was du sagen wolltest?
Es wird jetzt sehr viel meditiert. Man besucht Meditationsabende. Und was dort geschieht, ist ganz einfach den Frieden, was man erlebt. Man fühlt sich einfach friedlich. Es ist einfach Pause. Es ist einfach schön. Und in diesen Momenten sind wir uns ganz nahe. In Wirklichkeit sind da Momente, wo wir einfach nur sind. Es ist nicht eine zweite Instanz hier, wo irgendeiner anderen Instanz näher kommt, sondern in dem Moment sind wir völlig bei uns. Und doch verlassen wir die Meditationsstunde wieder, kommen heraus und befinden uns schon wieder in der völligen Verwirrung unserer täglichen Geschichten.
Das ist so, weil
dieses Erleben eigentlich nicht verstanden wurde. Also nicht verstanden wurde.
Noch nicht genug praktiziert, um es auch im täglichen Leben anzuwenden? Es hat mit Disziplin vielleicht zu tun? Auch?
Also man sollte schon ein wenig dranbleiben. Also nur einmal kurz reinschnuppern, Augen zu und meditieren, das wird in den seltensten Fällen genügen. Es gibt Leute, das mag das schon beim ersten Mal funktionieren, macht das Klick und erledigt die Geschichte. Mhm. Aber der normale Fall ist schon, dass man muss mit der Beobachtung seiner Reaktion und seiner Gefühle dabei bleiben. Das ist, was Meditation ist, beobachten, wahrnehmen, was geschieht. Das ist schon wichtig, ja.
Und kann man das auch, weil wir können ja nicht immer den ganzen Tag meditieren. Und ich frage mich gerade, ob wir das auch bewusst uns dafür entscheiden können, das auch in der Hektik des Alltags bewusst in diesem Zustand zu bleiben, indem wir uns, indem wir die Gedanken da ausschalten und immer wieder in unsere Mitte rufen, würde das gehen?
Also zunächst einmal, wir müssen gar nichts tun. Das ist ganz wichtig. Was uns selbst anlangt, da müssen wir wirklich gar nichts tun. Es ist einfach diese Wahrnehmung. Du hast zum Beispiel gesagt, wir können nicht den ganzen Tag meditieren. Also für mich ist Meditation, jetzt sind wir hier zusammen, das, was jetzt geschieht. Und dann auch wahrzunehmen, was in mir geschieht. Wenn ich das Gefühl bekomme, jetzt eine Frage zu stellen, dieses Gefühl, was hinter der Frage steht, dieses Gefühl, etwas verstehen zu wollen, alles das einfach zu beobachten und wahrzunehmen. Und das kann man den ganzen Tag über. Wenn man zum Beispiel arbeitet oder in der Beziehung steckt, und dann werden ja, du kennst das, da werden die Knöpfe gedrückt und dann kommt das Ding hoch, die Wut oder Trauer, so vielseitig, und das zu beobachten. Das ist Meditation. Meditation ist nicht unbedingt nur eine Stunde, 20 Minuten einmal irgendwo hinzusitzen und scheinbar ruhig zu sein, sondern Meditation bedeutet, den Tag über seine eigenen Reaktionen zu beobachten, zu sehen, wahrzunehmen, die Gefühle und so weiter.
Also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil Meditieren ist eine Sache, aber ich finde, das im täglichen Leben anzuwenden, ist nochmal schwieriger oder ist nochmal viel wichtiger oder genauso wichtig, weil da geht es ja um das Miteinander, mit dem, was uns permanent von außen passiert und mit dem wir konfrontiert werden. Und in Meditation ruhig und gelassen zu sein, das ist vielleicht viel einfacher als mit dem Gegenüber, der uns in Rage bringt. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dieses permanente Meditieren oder dieses tägliche im Alltag. Das finde ich ganz wichtig. Aber du hast gesagt, wir müssen nichts wollen. Und das empfinde ich gerade überhaupt nicht so, weil ich muss ja meinem Verstand sagen, ja, bleib im Beobachtungszustand. Das ist ja ein bewusstes Wollen. Würdest du da zustimmen? Das ist ja bewusst, dass ich bewusst mir sage, ja, bleib in der Beobachtung und reagier nicht gleich aus. Guck's dir einfach an. Ja. Ist das, was du meinst?
Das ist genau so. Du gibst dir den Impuls.
Ja.
Jetzt schaue ich mir das mal an. Ich schaue mir das an. Ich verstehst du, ich rede jetzt, bring diese Sätze daher. In Wirklichkeit funktioniert das ein wenig subtiler. Es ist ja einfach so dieses bestimmte Gefühlsimpulsdenken einfach. So, jetzt bin ich hier. Jetzt schaue ich mir das an. Und in diesem Moment, wenn ich das sage, in diesem Moment bin ich ja völlig hier. Ich bin völlig bei mir, sonst könnte ich das ja nicht sagen. Wenn ich mich dann verliere, in den Tag über bestimmten Ereignissen, ja, dann kennt man das, man wird von den Gefühlen geleitet. Die Gefühle, je nachdem, welcher Art das sie sind, erzeugen oder bringen auch die dementsprechenden Gedankenformen, Gedankenwelten hervor, die dann dem anderen entgegengeworfen oder entgegengebracht werden, je nachdem, wie das dann auch ist. Und dieser Impuls, wie du sagst, ja, jetzt bin ich hier, jetzt schaue ich mir das an. Schau, wir sind ja dann bei der Quelle. Wenn du dieses Gefühl von dir, jetzt schaue ich mir das an, jetzt schaue ich mir das an. Wer sagt das? Von wo kommt das? Ich meine, da kommen wir zur Quelle, da kommen wir zum Ursprung zurück. Du sagst, ich schaue mir das an, da ist ein intensives Gefühl dahinter. Und dann bist du schon sehr nahe bei dir. In Wirklichkeit bist du völlig bei dir. Also das ist diese bewusste Entscheidung, das zu tun, bedeutet schon sehr bewusst, sich selbst zu sein. Nur, dass ein wenig kein Problem ist, dass der Mensch sich immer noch ein wenig mit den Gedanken identifiziert, mit der Geschichte, also mit der Geschichte, die er erlebt hat. Und er vergisst völlig, dass du selber die Geschichte immer wieder hervorholst. Jetzt, wie ist es jetzt? Viele Dinge, die du erlebt hast, du hast sehr viele Dinge in deinem Leben erlebt, sehr intensive Dinge, aber die sind jetzt nicht hier. An denen müsstest du jetzt arbeiten, du musst sie hervorholen. Also ist in dir dieses bewusste Empfinden dahinter, dieses bewusste Empfinden deiner selbst, wo die Geschichten hervorholt. Aber du bist nicht die Geschichte.
Ich bin aber der Verursacher meiner Geschichten.
Du bist der Geschichtenerzähler, ja, der Verursacher. Mhm.
Und du meinst, wenn die Geschichte mich stört, die mir gerade passiert, also sagen wir hätten jetzt einen Streit und ich rege mich darüber auf, warum ich mit Gerd schon wieder streite, dann könnte ich mich jetzt hinsetzen und fragen, was hat das mit mir zu tun, wie habe ich das hier verursacht? Mhm. Und weil du meintest, ich müsste daran arbeiten, was meinst du damit? Reicht es sich auch nicht, sich das nur anzugucken und nichts arbeiten?
Also, wie gesagt, es geht mir auch ums Verstehen. Und jetzt ist es ein wenig komplex, aber trotzdem. Es ist auch etwas ganz wichtig zu sehen, dass du hast jetzt gesagt, du hast jetzt mit Gerd einen Streit. Was, wenn Gerd auch meine Geschichte ist? Was, wenn Gerd eine Geschichte ist, und zwar diese Geschichte von dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt kennengelernt haben. Du hast mich abgeholt, wir sind eine halbe Stunde hergefahren. Jetzt hast du eine bestimmte Geschichte von mir. Vielleicht hast du vorher auch schon bei Jetzt TV irgendwas angesehen von mir. Auf jeden Fall, so hast du eine Geschichte vom Gerd. Also es ist eine Gerd-Geschichte und die hast du dir selber gebastelt und gemacht. Aber es ist nur eine Geschichte. Es sind nur Vorstellungen, Bilder. Du hast den Gerd, wie er aussieht, wie er sich gibt, was er tut. Das ist eine Art holographische Geschichte. Und das ist sehr interessant und auch sehr wichtig, weil genau so hat der Mensch bisher gelebt. Geschichte. Wir sind Geschichte. Wir haben gelebt wie eine Geschichte. Es war ein Geschichtszusammenleben. Aber der Mensch ist keine Geschichte. Der Mensch ist Mensch, der Mensch ist das Leben und nicht eine Geschichte. Die Geschichte ist ein schöner Teil dazu, aber er ist nicht Geschichte. Er ist jeden Moment lebendig.
Was ist der Unterschied, wenn wir in dieser Geschichte verbleiben, also in so einer Unbewusstheit wahrscheinlich, darüber, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die ich durch meine Vergangenheit da erzähle oder kreiere? Und was ist der Unterschied, wenn ich aus der Geschichte rausgehe? Was passiert da?
Es ist eigentlich gar nicht ein Rausgehen aus der Geschichte, es ist nur ein Erkennen. Schau, es ist so, wenn denken, okay, schauen wir uns das Denken an. Versuch einmal zu denken, aber stell dir vor, du hast gar nichts zu denken. Also stell dir mal vor, du bist wie ein ganz kleines Kind gerade auf die Welt gekommen, nur in der Vorstellung, aber du hast gar kein Material. Also du weißt nicht mal, du siehst zwar, aber du kannst die Dinge nicht benennen, die um dich herum sind.
Ist das, kann ich kurz zwischenfragen, ist das, was in diesem Moment der Stille 89 bei dir passiert ist?
In diesem Moment der Stille war wirklich Stille. Also nicht mal das Wort Stille, sondern es war Stille. Und es war auch dieses Gefühl des Denkvorgangs nicht mehr vorhanden.
Also wie neugeboren.
Es war, genau.
Weil das kam mir jetzt gerade, weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil meine Gedanken permanent eine Runde drehen. Was ist noch einzukaufen? Was ist hier und da und bla bla. Mhm. Und das, damit kann ich so ein bisschen was anfangen, jedenfalls kann ich es mir gut vorstellen. Wenn nichts da ist zum Denken, weil nichts Erlebtes da ist oder mal eben das Programm gelöscht ist, so ein bisschen war das so ein bisschen so ein Zustand.
Sehr schön. Mhm. Es war ja auch so, wenn du dich erinnern kannst, zum Beispiel, okay.
An meine Geburt?
Jesus, wo er diesen Nikodemus traf, oder umgekehrt, Nikodemus wollte Jesus treffen. Und der Nikodemus hat Jesus gefragt, ja, wie er dann in das Himmelreich eintreten könne, von was er andauernd spricht. Mhm. Und Jesus hat gesagt, du musst werden wie ein kleines Kind. Das ist genau. Damit meint er natürlich nicht, dass er jetzt wieder beginnen soll, kindische Spiele zu spielen, sondern es ging um diese Unschuld, wieder die ursprüngliche Reinheit und Unschuld zu erlangen, die nie verloren gegangen ist. Sie ist immer hier, nie verloren gegangen. Und genau das ist es, was dort auch gemeint ist.
Also diese Unschuld des nicht, des nur Beobachtens und nichts Wertens, weil man nichts werten kann, wenn man von nichts weiß. Ist das das, was du meinst?
Das habe ich jetzt nicht.
Na, ein Kind kann ja nicht bewerten, weil es keine Erfahrung hat mit was gut oder schlecht ist. Es wird ihnen ja erst anerzogen durch die Eltern, die immer sagen, das ist schlecht, das ist gut. Mhm. Aber Kinder sind ja erstmal, die gucken nur mit großen Augen.
Genau.
Die beobachten nur.
Und das sieht man ja. Ich meine, wenn man den Kindern, und das ist doch das, warum die Erwachsenen so gerne Kinder zuschauen, weil sie sich selber, ihr eigenes Sein, sehen sie in dem Kind wieder drin. Endlich spüren sie sich selber wieder zu einem kleinen Teil. Dieser Teil, der ihnen verloren gegangen ist im Laufe des Lebens. Weil der Mensch sich völlig in dieser Identifikation mit den äußerlichen Dingen, zu den äußerlichen Dingen auch dann Erinnerungen und Gedanken zählen. In dem hat sich der Mensch völlig verstrickt. Und ein Kind ist eigentlich wie ein Buddha. Das gibt uns ein gutes Gefühl, und das gute Gefühl heißt, ich fühle mich selbst wieder. Ich fühle mich selbst wieder als Teil dieser ursprünglichen Unschuld, dieses ursprünglichen Hierseins. Das ist doch das Schöne. Einfach ja, dieses staunende Beobachten und Wahrnehmen.
Ist dieser Zustand des Kindseins oder der Stille, den du da erlebt hast, ist es dann geblieben oder ist es auch wieder etwas verwischt, sodass du dich eher da auch bewusst immer wieder da rein begibst?
Das ist doch eine sehr schöne Frage und sehr wichtig. Das muss man auch wirklich mal richtig so durchgehen, weil es wird sehr oft auch in dieser spirituellen Szene der Eindruck vermittelt, dass das sofort geschehen muss, diese Einsicht geschieht und dann ist alles erledigt, kein Problem, kein Leid, alles ist fertig. Und das erzeugt einen enormen Druck, weil man dann meint, ich muss es sofort sein. Da muss es einen Punkt geben und wenn ich den Punkt erreiche, dann bin ich und ich habe kein Leiden mehr. Und genau das ist das Problem. Es bleibt dieses Gefühl erhalten, einen Punkt erreichen zu wollen, an dem alle Probleme verschwinden. Aber sehr oft ist es so, diese Lichtblicke, dieses Sein, dieses, wie du sagst, dieses Kindsein, das erleben wir sehr oft. Das erleben wir sehr oft auch tagsüber. Kommen schöne Momente, man sieht irgendwas Schönes. Und in diesem Moment des Sehens, dieser Schönheit, auch ein völlig friedliches Hiersein, ein Staunen. Und wir sind uns, in dem Moment sind wir hier, sind wir einfach hier. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich habe, nachdem dies geschehen ist, wollte ich natürlich sofort hinaus. Ich habe dann begonnen, Vorträge zu machen. Das war 90, habe Vorträge organisiert und wollte das jedem Menschen sofort mitteilen. Und dann habe ich gemerkt, dass es da noch viel zu entdecken gibt. Ich muss das auch integrieren. Ich habe gemerkt, dass es noch leicht fällt, dass man wieder in die alten Muster hineinfällt, die alten Gewohnheiten, dass man dort sehr gerne wieder reingeht und sich wieder dort vorfindet. Und es war dann 17, 18 Jahre eine Zeit der Integration. Dankeschön. Mhm. Dieser Erfahrung.
Und das interessiert mich jetzt sehr. Ist das ein bewusstes Üben, dieses Integrieren? Also wo wir auch unseren Verstand anwenden, für irgendwas haben wir den ja auch, der ist ja nicht nur negativ. Also ich will da gerade auch in diese Richtung, dass der Verstand, außer dass er uns schlechte Gedanken macht, kann er auch bewusst sich entscheiden, den Gedanken umzudrehen und da was Gutes drin zu sehen oder bewusst sich entscheiden, ich übe das jetzt. Immer wieder in diesen Zustand zu gehen oder ich übe jetzt mich zu beobachten, anstatt auszuagieren. Mhm. Ist das das, was du meinst mit Integration?
Schau, du hast jetzt vorher noch ganz was Wichtiges gesagt, nämlich der Verstand. Es wird sehr oft vom Verstand geredet, als ob das eine separate Wesenheit in uns ist. Eine Wesenheit, die uns Leiden verschafft. Doch schau jetzt ganz genau. Okay, wenn er eine separate Wesenheit sein soll, dann holen jetzt. Beginn mit ihm einen Dialog. Verstehst du?
Ist das für dich eine separate Wesenheit?
Ja, warte.
Okay.
Wen braucht der Verstand? Ich meine, wen braucht der Verstand, dass er überhaupt irgendwas von sich geben kann?
Den Mund, das den Gehirn, Mund, den Körper.
Er braucht mich. Ich meine, das ist ja ganz wichtig, weil wenn man sagt, da gibt es etwas in uns, das uns Probleme verschafft, wie soll ich da Frieden finden? Das heißt, ich muss im kriegerischen Zustand in mich gehen und muss irgendwas bekämpfen. Der böse Verstand, das böse Ego. Was auch immer, aber dann heißt das nichts anderes, ich habe das noch nicht verstanden, was überhaupt, ich habe mich selber nicht verstanden. Ich bekämpfe mich selbst.
Weil er zu mir gehört, der Verstand.
Wann kommt der Verstand ins Spiel? Ich meine, er kann doch nicht ohne dich nicht einfach funktionieren.
Aber haben Engel auch einen Verstand, oder? Die Essenz überhaupt, hat die auch einen Verstand oder ist das nur etwas, was wir hier auf der Erde haben? Oder wenn es noch andere Planeten gibt, dort auch? Oder in dieser Bewusstseinsstufe hier?
Da müssen wir jetzt vielleicht auch noch das, was Verstand zurzeit jetzt gerade bedeutet für uns. Wenn Verstand einfach die Möglichkeit ist, dieses Treffen hier zu organisieren, einfach, wir haben ja vorher haben wir uns einige Mal per Skype unterhalten und haben uns auf dieses Treffen hier vorbereitet. Nennt man das Verstand? Nennt man Verstand, irgendetwas zu organisieren auf diesem Planeten, in diesem Leben, jetzt hier?
Dafür ist er gut.
Dafür ist es doch gut.
Ja.
Und dafür brauchen wir doch sozusagen einen Verstand.
Genau.
Da gibt es kein Problem.
Genau.
Und das... Sicherlich, die Entscheidungen sind sehr oft dann intuitiv auch. Das mache ich oder das mache ich jetzt nicht.
Das ist ja wieder eine andere Sache. Mhm. Da können wir nachher nochmal drauf kommen. Jetzt ist mir nochmal wichtig, also um das zu integrieren, was du erlebt hast, also nicht nur in diesem einen Moment, da an dem einen Tag 89 in dir zu erleben und zu haben und davon bereichert zu sein, sondern das all die Jahre zu integrieren, dafür brauchst du die bewusste Entscheidung des Verstandes. Ist das richtig?
Es braucht vor allem die bewusste Entscheidung deiner selbst.
Und das ist?
Du sagst meines Verstandes. Okay, ich kann so weit mitgehen. Ich sage jetzt mal, okay, nehmen wir das her. Du siehst es so, deines Verstandes, okay, das ist eine bewusste Entscheidung. Wie würdest du diese Entscheidung machen? Das musst du mir noch sagen. Das Wie würdest du da vorgehen?
Also wie Hausaufgaben. Das ist meine Hausaufgabe, gerade in Situationen, die mich triggern, wo ich in meine Wut oder in Gefühle komme, die mir nicht gut tun, dass ich da sozusagen mir als Hausaufgabe gegeben habe, hallo Verstand, dafür bist du da, pass auf. Und in dem Moment kannst du das dann anwenden, was du in dem Moment erlebt hast, in dem Moment der Stille. Und da habe ich für mich, also ich will das so ein bisschen rauskitzeln, habe ich das Gefühl, dafür ist der Verstand wichtig, dafür brauchen wir ihn. Das ist ja nicht intuitiv, dass ich das jetzt entscheide, sondern ich habe dieses Erleben gehabt, der Verstand erinnert sich daran, das hat mir gut getan, also nutze ich ihn jetzt dafür, diese Hausaufgabe zu machen. Mhm. Könnte man das so sagen? Natürlich hat vorher ist ganz viel passiert mit dem, was dich insgesamt ausmacht. Mhm. Also du bist ja nicht nur Verstand, du bist ja auch Seele. Mhm. Oder hat sich die Seele so weit erinnert, dass sie ihren Verstand nutzen kann, das dann als Hausaufgabe zu übernehmen?
Es gibt, jetzt bleiben wir noch dort. So ein Fall ist, das geschieht uns ja öfters. Und dort ist ja dann die Praxis angesagt. Dort hilft es dann nicht, irgendwie ein höheres Selbst zu visualisieren. Das ist auch was leider jetzt auch geschieht, Meditation, dass Meditation auf diese Art und Weise praktiziert, sehr oft eine Flucht ist. Und kommt man raus, ist es vorbei mit dieser Meditation. Also sie hat keine Wurzeln. Diese Meditation hat keine Wurzeln. Und deshalb ist sie auch nicht fest. Weil dieser Meditation das Verstehen fällt, das Verstehen seiner selbst. Und jetzt wird dem Tag, an einem gewissen Tag, von irgendjemand deinen Knopf gedrückt. Es kommt Wut hoch. Beleidigung. Es kommt Wut hoch. So. Jetzt kann ich handeln, wie ich sonst immer gehandelt habe, sehr oft, dass ich diese Wutenergie einfach spüre und mich von dieser Wutenergie leiten lasse. Und ich schmeiße es dem genau, was aus dieser Wutenergie hochkommt, die dementsprechenden Beleidigungen zurück. Mhm. Das bedeutet unbewusst. Ich habe nichts angeschaut. Ich habe mich nur reagieren lassen. Alles meine Gefühle tun mit mir, was sie wollen, und einfach geht dahin. Und jetzt, wie du gesagt hast, jetzt wäre auch die Möglichkeit gegeben, halt, jetzt schaue ich mir das mal an, ich schaue mir dieses Gefühl einmal an, was jetzt gerade passiert. In diesem Moment verursache ich schon einen Stopp in der üblichen Gewohnheit, die Dinge zu tun, zu reagieren.
Und das hat was mit Selbstdisziplin zu tun, sich in dem Moment zu disziplinieren, und zu sagen, oder? So empfinde ich das.
Es hat auf jeden Fall, ja, am Anfang ist es notwendig,
ja,
dass man diese, sagen wir jetzt einfach mal Selbstdisziplin, ich mag ja jetzt gar nicht sagen, andere würden sagen Disziplin, dieses Wort, aber bleiben wir dabei, Disziplin, ja.
Für mich ist es Disziplin, vielleicht ist es für jemand anderen einfach nur eine bewusste Entscheidung.
Genau. Aber es entwickelt sich und da muss man Geduld haben und einfach, ja, Geduld mit sich selber. Und wenn das geschieht, dann ist eine enorme Wachsamkeit hier. Wenn ich bewusst entscheide, jetzt handle ich nicht gleich. Ich bin zwar, der ganze Körper ist in dieser Wutenergie eingehüllt, ich handle nicht gleich. Jetzt schaue ich mir diese Energie an, schaue ich mir jetzt mal an. Und da bin ich einfach mal still und schaue. So wie wenn man einen Spaziergang macht und man sieht sich die wundervolle Landschaft an. Ich muss ja dann auch nicht in die Landschaft reinhüpfen oder in den schönen Bach reinhüpfen, sondern es ist auch schön, einfach nur diesen vorbeifließenden Bach zu beobachten. Genau das mache ich dann auch. Es geht zuerst die bewusste Entscheidung. Das muss ja nicht mal ein Gedanke sein, sondern das kann ja eine bewusste Entscheidung, kann ja einfach auch dieser Impuls sein, jetzt zu schauen. Zu schauen, was jetzt geschieht. Der andere, der den Knopf gedrückt hat, der hat Zeit. Der wartet jetzt eh auf die Reaktion und muss ihm jetzt nicht gleich zurückreagieren, sondern sich selber jetzt Zeit lassen. Also es ging vorher mit einem bewussten Impuls, jetzt schaue ich mir das Ding an, ich schaue mir die Energie an, ich schaue, was jetzt in mir los ist. Das ist eine, sagen wir jetzt, eine bewusste Entscheidung.
Genau. Und das ist auch der Unterschied zwischen unbewussten Menschen und bewussten Menschen. Unbewusste Menschen agieren einfach aus und in dem Moment, wo ich das auch bewusst stoppe, bin ich in meinem Bewusstsein. Was man immer so schön nennt.
Ja, das, genau, weil das bringt dich, du bist in dem Moment hier. Sonst könntest du das nicht sagen. Es ist dir bewusst, was geschieht.
Ja.
Ansonsten, ja, wie du sagst, es wird nur ausagiert. Mhm. Es wird nur, da wird Beleidigung und da wird gekämpft. Das haben wir bis jetzt gehabt. Die Geschichte der Menschheit ist auf diese Art und Weise abgelaufen. Und noch einmal, das ist nicht schlimm. Das ist ein ganz normaler Weg in der Entwicklung jeder Zivilisation. Nicht nur hier, sondern auch auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen.
Also ein unbewusster Mensch agiert das aus, was sozusagen die Summe seiner Erfahrungen auch ausmacht. Wenn er erfahren hat, dass er immer, wenn einer einem eine knallt, zurückknallen muss, dann wird er das halt tun. Das ist sozusagen Ausagieren aus der Vergangenheit, aus dem, was da so eingespeichert ist von den Erfahrungen des unbewussten Menschen. Und in dem Moment, wo ich bewusst werde, kann ich da auch mal schon mal aussteigen. Nur durch Innehalten steige ich ja schon aus.
In dem Moment bist du eigentlich schon draußen.
Ja.
Das hat ja auch mit unserer menschlichen Entwicklung zu tun. Das muss man sich ja geben. Ich meine, der Mensch ist herangewachsen und er war immer irgendwie in Verteidigungsposition. Wo er noch nicht diese modernen Waffen hatte, waren Tiere, die ganz natürlichen Feinde auch. Mhm. Und er musste immer irgendwie sich verteidigen. Mhm. Also das Ganze war völlig selbstbezogen auf das Körperliche und auf sein eigenes Dasein. Wie kann er das verteidigen? Mhm. Und das hat sich dann jetzt in der modernen Zivilisation ausgeweitet, dass es auch psychologischer Natur ist. Jetzt suchen wir psychologisch Sicherheit. Mhm. Wir versuchen Dinge uns anzuschaffen. Wir versuchen eine optimale Beziehung zu erreichen und einen gewissen Luxus zu erreichen. Und wir meinen, wenn wir das dann haben, dann sind wir sicher. Aber jeder von uns spürt es, auch dann ist die Sicherheit nicht vorhanden, die man sucht. Denn wenn man sich nur auf diese äußerlichen Dinge konzentriert und dort die Sicherheit sucht, also auch in den materiellen Werten und Gegenständen, wie auch in den innerlichen, sieht man, dass sich die Dinge verändern. Und dort auch nicht der Halt zu finden ist, den der Mensch gerne möchte.
Nicht im Außen, sondern in der inneren Ruhe.
Es ist dieses Bewusstsein seiner selbst, der diese Dinge sichtbar macht. Alles jetzt. Mhm. Ohne dich wäre es kein Gärtchen. Mhm. Ohne dich wäre das jetzt nicht. Wenn du dich am Abend schlafen legst, dann ist diese Welt verschwunden. Mhm. So sieht es aus.
Mhm. Hat dieses Bewusstmachen auch mit Selbstverantwortung und freiem Willen zu tun? Weil ich gehe ja in dem Moment in eine Selbstverantwortung anstatt in ein Opfer. Mhm. Weil wenn mir jemand was Böses tut, bin ich ja der Arme. Bin ich ja das Opfer oder der Täter. Mhm. Gehe ich in dem Moment in eine Selbstverantwortung und wähle aus dem Opfer und dem Täter-Dasein raus? Steige ich da aus?
Schon, oder?
Ja, ich würde sagen.
Ja. Das ist doch genau.
Ja.
Das ist genau, was geschieht. In dem Moment übernehme ich auf einmal über dieses System, über meinen Körper, über meine Gedanken, über meine bisherigen Reaktionen, über all das übernehme ich Verantwortung. Oder ich in dem Moment beginne ich, meine Geschichte wahrzunehmen. Mhm. Die Geschichte, ich finde es sehr schön, Geschichte, weil dass das genau das ist. Die Geschichte, deine Geschichte von deiner Geburt bis jetzt. Mhm. Meine Geschichte von meiner Geburt bis jetzt. Mhm. Jeder einen anderen Hintergrund, jeder eine Invariation. Doch die Gefühle, die dahinter stecken, dort unterscheidet sich das ja nicht. Mhm. Die Gefühle sind in uns selber in jedem gleich wahrnehmbar, was das Gefühl ist.
Also wir haben alle Gefühle.
Alle, ja, sicherlich. Ja,
genau, aber jeder hat natürlich andere Gefühle zu anderen Situationen.
Ja, ja. Aber wenn man redet, wenn man von Wut redet, von Traurigkeit, wissen wir das, weil sich das genau gleich anfühlt. Mhm. Und dort ist genau das, es gibt, ich bin einfach hier und nehme wahr. Und dieses Hiersein, das ist diese Reinheit. Die ist völlig unbelastet, die ist immer unbelastet. Aber aus dem heraus geschieht alles. Und jetzt hat sich dieses ursprüngliche Licht, das ich selber bin, hat sich in den Dingen verloren. Sucht in den Dingen Frieden, wo es nicht Frieden finden kann, weil das Licht selber jetzt hier ist. Also nicht in den Dingen drinnen, sondern das wahrnimmt. Jetzt, wenn wir miteinander reden, ist das ja nur möglich, weil dieses innere Licht es möglich macht, Fragen zu stellen und eben wahrzunehmen, ja.
Obwohl ich ja hier auf der Erde nicht nur das innere Licht bin. Ich bin das Licht, aber auch der Verstand und das Ego. Mhm. Mhm. Ich kann aber jetzt frei wählen, gehe ich zu dem inneren Licht, zu dieser Stimme da drin, zu dem Beobachtungsstatus, oder gehe ich in den Verstand, oder der Verstand ist der Verstand das Ego?
Ja, das ist schon witzig. Das ist schon witzig, wenn man sich das dann überlegt. Dann kommt man, doch diese Einteilungen, die der Mensch so macht. Verstand,
ja.
Ego, höheres Ich, überhöheres Ich, noch höheres Ich, unteres Ich. Woher
Keller
kommt das?
Ich.
Keller Ich. Linkes Ich, rechtes Ich.
Tier Ich.
Das ist doch interessant.
Ja.
Und bei allem vergessen wir einfach uns selbst.
Wie meinst du das?
Bei all dem. Wir teilen ein und teilen ein, aber wir umgehen einfach die Quelle, nämlich einfach unser Selbst.
Das Licht.
Das sagen wir Licht, ja, unser Selbst, unser wahres Selbst, unser Hiersein. Das ist so, als wie bei diesen, ja, wie wenn man ein Auto fährt, dann tut man auf die Gänge rein, und dass die Gänge überhaupt funktionieren, da braucht es immer so den Leerlauf, wo das durchgeschaltet wird. Und so ähnlich ist es auch in uns. Mhm. Wir machen die ganzen Einteilungen. Eben, kenne ich, oberes Ich und weiß ich, was für Ebenen und was es da alles gibt. Ich finde es ja faszinierend. Das zeigt ja auch, wie enorm schöpferisch der menschliche Geist ist. Ich finde es ja faszinierend. Mhm. Aber es ist auch wichtig, einmal, hey, Pause, Schluss und einfach mal zu spüren, sich selber zu spüren. Und nicht immer sich selber in irgendeiner Vorstellung zu spüren. Wahres Selbst, reines Ich, alles diese Vorstellungen. Immer. Der Mensch wird immer aufgefordert, irgendetwas zu tun. Er darf nicht sich selbst sein.
Da habe ich eine gute Frage dazu. Mich beschäftigt oft auch dieses Wollen. Dieses Wünschen, ich wünsche mir, ich brauche unbedingt das und das, damit ich glücklich bin. Oder schlimmer, Wünschen ist ja noch okay, aber wenn es dann ins Wollen geht, ist ja sofort auch das Leid da. Wo ich, wie du sagst, dann im Außen eigentlich meine Erfüllung suche. Ne? Was kann ich dann machen? Dann gehe ich in diese Stille oder dann suche ich dieses Licht in mir?
Also zunächst einmal, Wünsche sind etwas sehr Schönes. Was wäre die Welt ohne Wünsche? Was wäre die Welt, wenn der Mensch keine Wünsche hätte? Das ist doch, wir leben. Also das ist ganz wichtig, hier findet Leben statt.
Und sind die Wünsche auch eine Botschaft, eine intuitive Botschaft sozusagen von Gott, uns in eine Richtung auch zu weisen?
Durchaus. Man kann es auch so betrachten. Und deshalb muss man auch mit den Wünschen sehr, sehr umsichtig und sehr sensibel umgehen. Und nicht nur sagen, Wünschen ist schlecht. Überhaupt, wenn wenn man das schon sagt, erschaffst du in dir selber schon wieder eine enorme Spannung und Trennung. Irgendwas stimmt wieder mit mir nicht.
Weil ich es nicht haben darf.
Weil ich darf es nicht haben und ich sollte auch nicht wünschen. Ich darf das nicht tun, ich darf dies nicht tun, ich sollte aber das tun und das tun. Immer stimmt was mit mir nicht. Immer muss ich irgendwas anders tun, damit ich besser werde. Das ist genau das, was bisher so in der Entwicklung von Menschen geschehen ist. Der Mensch darf nicht sich selbst sein, er muss etwas anderes sein. Aber zunächst ist es wichtig, einfach sich selbst zu sein. Und das Wünschen ist ja kein Problem. Es war doch eine Art Wunsch, jetzt dieses Treffen zustande kommen zu lassen. War doch auch eine Art Wunsch, irgendwie das zu tun. Wäre es das nicht gewesen, wären wir jetzt hier nicht zusammen.
Genau.
Was ist daran schlimm? Ein Wunsch, ein schönes Gemälde zu machen, eine Komposition zu kreieren. Und der Wunsch ist das, was eigentlich so dieser Urimpuls des Lebens, dass sich das Leben entfaltet. Das ist der Wunsch. Ein Problem wird der Wunsch erst, wenn erstens ich mich mit den Wunschobjekten völlig identifiziere. Und dann wünsche ich mir ein solches Objekt, das kann ich dann nicht haben oder das verwirklicht sich nicht so, wie ich es gerne hätte, entsteht ein Problem. Der Wunsch an sich ist rein und bringt uns weiter. Ist kein Problem.
Und was ist dann, wenn sich's dann verselbstständigt? Wenn der Wunsch nicht in Erfüllung geht, wenn was ganz anderes rauskommt?
Ja, das kann doch manchmal auch ganz interessant sein. Das haben wir doch auch schon erlebt, dass man vielleicht sich irgendwas vorstellt. Ich wünsche mir jetzt eigentlich dorthin zu gehen und dann soll das und dies geschehen. Und es geschieht was anderes. Und oft kann das dann auch etwas sein, obwohl es nicht genau nach meinem Willen gegangen ist, dass es sich dann doch sehr interessant gestaltet hat.
Das ist ja schon mal eine schöne Sichtweise, aber viele, viele Menschen, und ich kenne das auch, sind arg im Leid, oft. Mhm. Ich bin in eine Wohnung gezogen, hatte kein Handyempfang und kein Telefon, und dann habe ich gedacht, was für eine Strafe vom Universum habe ich jetzt bekommen. Mhm. Und da wäre der Gedanke, ist mir nicht gekommen, ach, das ist ja ganz interessant, kein Handyempfang.
Und jetzt kommen wir wieder auf das, was du vorher auch so gefragt hast. Das sind dann auch die Momente, du sagst, da ist kein Handyempfang, was ist denn das für eine Strafe? Und in Wirklichkeit hast du das beobachtet und das waren nur Gedankengänge. Gedankengänge, die dich dann in eine Situation, in eine innere Situation geführt haben, die sich dann nicht gut angefühlt hat. Lediglich nur, weil du dich beschwert hast, im Gedanken, auf diese Art und Weise, hast du auch dein Körper-Geist-System ein wenig durcheinander gebracht. Aber es ist nichts weiter, als wie eine bestimmte Gedankenabfolge, warum habe ich hier keinen Handyempfang? Eine bestimmte Gedankenabfolge von Wörtern, die in dir eine Situation vermitteln, dass es jetzt so ist, wobei es doch anders sein sollte, nämlich dass ich einen Handyempfang haben sollte.
Genau.
Also die einfache Tatsache des Lebens, wie es gerade ist, bin ich wieder umgangen. Ich möchte das Leben nicht leben, sondern ich möchte lieber in den Vorstellungen leben. So, wie ich mir das vorstelle.
Wie komme ich da jetzt raus? Ist es wieder die bewusste Entscheidung, sich zu fragen, warum ist das jetzt so, und vielleicht kommen meine Gedanken auf eine Idee, die sich besser anfühlt? Ist das dann auch das, was mir damit vom Universum gezeigt werden sollte, wenn sich dann gut anfühlt, wenn der Gedankengang sich gut anfühlt?
Wie meinst du das?
Naja, ich kann ja in dem Moment, wo ich kein Handyempfang habe und auch kein Telefon, für niemand erreichbar bin, kann ich ja denken, Strafe. Oder ich kann denken, das wäre jetzt spannend, vielleicht soll ich nicht mehr telefonieren.
Genau, das ist diese Möglichkeit, aber auch noch eine wesentlich wichtigere Möglichkeit ist, dass in diesem Moment, für einen kurzen Moment, überhaupt gar nicht mehr dir irgendwelche Gedanken hast, sondern für einen kurzen Moment völlig die Tatsache akzeptierst, dass es jetzt so ist.
Okay.
Dass es jetzt gerade so ist. Und dieses Akzeptieren bedeutet, du nimmst dich selber vollkommen an. Du gibst dir keine Ausrede, sondern du nimmst dich völlig an. Und wenn du dich völlig annimmst, in dem Moment tauchst du ein in das Leben, in diesem Moment. Das Leben kennt keine Verurteilung. Das Leben kennt nicht, du sollst nicht. Das Leben lebt.
Und ich bin auch aus diesem Krieg raus, aus diesem Krieg mit den nicht erfüllten Wünschen und so weiter.
In dem Moment hast du erkannt, dass du machst dich selber zum Narren, wenn du andauernd dir das Ding überlegst. Das Überlegen selber macht dich schon verrückt. Aber du bist nicht das Überlegen, sondern du überlegst. Ein großer Unterschied. Und du bist völliger Frieden, du bist dieses Hiersein, wo dies wahrnimmt. Also in einer solchen Situation, wenn das geschieht, so eine Situation, entweder ich ärgere mich die ganze Zeit oder ich mache einfach Stopp. Einfach Stopp und so ist es jetzt. Und dann kommt der Moment, wo es eigentlich sehr friedlich wird. Weil ich nicht mehr versuche, irgendetwas zu erklären, warum ist es so und warum ist es nicht anders gekommen.
Aber lässt mich mein Verstand wirklich in Ruhe, der wird doch irgendwann eine Antwort. Ist es nicht auch nett, irgendwann doch eine positive Antwort zu haben auf die Situation? Also das ist eine Sache, aus den Gedanken rauszugehen. Aber du hast auch bei deinem Erleben der Stille gesagt, es war dann schön, das auch verstandesmäßig zu verstehen. Und suche ich nicht bewusst oder unbewusst sogar dann auch nach der Antwort, warum ich kein Handyempfang habe?
Das ist sehr schön, so wie du das jetzt gesagt hast. Das klingt jetzt für mich schon so, dass jetzt der Verstand wird jetzt immer mehr zum Freund.
Ja.
Also das finde ich jetzt sehr schön. Der Verstand ist jetzt kein Feind mehr, sondern er wird jetzt findet schon so eine Begegnung statt. Also nicht mehr, sondern jetzt, das finde ich sehr schön. Und das ist sehr schön, sobald diese freundschaftliche Beziehung stattfindet, sich ereignet, in dem Moment wird es wirklich. Auf einmal erkennt man, dass der Verstand gar kein Feind ist, sondern erstens einmal, dass ich den Verstand hervorhole, dass ich selber der Verstand bin. Der Verstand ist nichts anderes, als wie alles Erlebte, was erlebt wurde, in Aktion. Aber diese Aktion starte ich.
Mhm. Ich kontrolliere den Verstand nicht, der Verstand kontrolliert mich.
Genau, du, genau. Es ist wie eine, auch den Körper jetzt hier. Ich meine, wer lässt den Körper gehen? Wer tut das? Der Körper alleine? Oder ist es dein Impuls, gewisse Dinge zu tun mit dem Körper? Das ist wie mit allem.
Wo ist der Unterschied zwischen Intuition und Verstand? Oder nochmal.
Zum Beispiel, wenn in der Schule. Man geht in die Schule und was macht ein Lehrer? Ein Lehrer vermittelt Wissen. Da gibt es die ganz verschiedenen Unterrichtsfächer und der vermittelt Wissen. Dazu wird der Verstand benötigt. Das ist keine Intuition, sondern es ist lediglich eine Vermittlung von Wissen. In allen Bereichen, wir kennen das in der Schule, da wird Wissen vermittelt. Dazu ist nicht diese Intuition erforderlich. Intuition heißt, aus einem Moment heraus zu handeln, wo kein Wissen vorhanden ist. Etwas zu tun, nicht aus einem Wissensbereich heraus, sondern aus einer inneren Ungewissheit schon fast. also aus einer völligen Reinheit heraus zu handeln. Wenn ich kann Vorträge machen und ich kann den Vorträgen, das sieht man, wenn man die Politik anschaut, ich meine, die machen ja nicht mal selber den Vortrag, sondern die bekommen den Vortrag von irgendwelchen Leuten geschrieben und dann lernen sie das auswendig und dann wird es vorgetragen. Da ist nichts Intuitives. Da wird nur das wieder von sich gegeben, was man gelernt hat.
Und intuitiv entsteht dann in dem Moment, meinst du?
Intuition entsteht jetzt auch. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Es ist jetzt ein intensives Gespräch und es wird sehr intuitiv geführt. Mhm. Das eine gibt dem anderen
in die Hand.
Ja.
Ist die Intuition, also erstmal noch mal die Frage, über den Verstand haben wir jetzt viel gesprochen. Ist die Intuition das Sprachrohr oder die Verlängerungsschnur oder die, ja, überhaupt diese Schnur zur Essenz, zu dem, was wir als Gott bezeichnen? Mhm. Ist es diese Lichtschnur, mit der wir da verbunden sind?
Also zunächst einmal ja. Das Intuition heißt eigentlich, dass man die Sicherheiten, die man ansonsten so hat, auch in gedanklicher Natur. Nochmal, ich muss jetzt nochmal dieses Beispiel, das hat mit dem zu tun. Wenn ich einen Vortrag machen möchte über ein bestimmtes Thema, dann lerne ich über das Thema den Vortrag, dann gehe ich, wenn der Vortrag stattfindet, dorthin und bringe das, was ich gelernt habe. Intuition bedeutet, ich bereite mich gar nicht vor, sondern ich spüre etwas, was ich gerne sagen möchte und ich lasse es geschehen. Und das bedeutet auch, ich habe den Mut, mich nicht an irgendwas Vorgefertigtem festzuhalten, sondern gebe mich einfach hin. Es ist ein Öffnen. Es ist eigentlich ein Öffnen in den jetzigen Moment, das bedeutet in das Leben, oder auch in das Göttliche. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.
Richtig, aber da frage ich mich immer, und darauf will ich auch hinaus, was ist sein Wille? Wie kriege ich das mit? Sicher nicht nur durch meinen Verstand, der ja nur durch die Erfahrungen, die ich auf der Erde hatte, geprägt ist. Und durch die Ängste, die dadurch entstanden sind. Sondern wie sehe ich Gottes Wille? Weil leider ruft er mich nicht über das Telefon an. Ich habe ja auch keinen Empfang. Aber das wäre so, das würde ich mir so wünschen. Ne? Da ruft dann jede Woche Gott an und sagt mir Bescheid, Sabina, machst du jetzt bitte das und das. Mhm. Das wäre doch toll, oder?
Der Wille, was wenn jetzt Gott spricht? Was ja, wenn jetzt, du hast jetzt das gesagt, was ist, wenn das jetzt Gott gesprochen hat?
Das frage ich mich ja, das will ich gerade sozusagen mit meinem Verstand hinauskitzeln oder bewusst verstehen. Ist das, was so spontan aus mir rauskommt, ist das Gottes Stimme? Oder ist das, was wir Intuition nennen, das Sprachrohr?
Wenn alles geschieht, schau, wenn wir jetzt hier, wir sitzen hier zusammen, wir sprechen miteinander. Das ist alles kein Problem, es fließt. Das ist das Leben, es fließt alles. Und jetzt bringe ich den Moment hinein, in dem ich gedanklich sage, ja, ist das jetzt der göttliche Wille oder ist es nicht der göttliche Wille? Wo ist Gott? In dem Moment bringe ich ein Element hinein, wo allein fiktiv ist. Aber im Moment des Geschehens, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, stellt sich gar nicht die Frage nach Gott oder nicht Gott, nach oberen und unteren Welten, sondern es geschieht. Also hier ist ein völliges Geschehen. Jetzt kannst du hineinbringen, ja, ist das denn Gottes Wille? Und jetzt kommt wieder eine gewisse Trennung zustande. Aber währenddessen, während wir hier reden, stellt sich das gar nicht. Das kommt denn erst irgendwo am Schluss eines Satzes oder einer bestimmten Folge von Sätzen, kommt vielleicht diese Frage, Aber im Tun währenddessen geschieht es. Und wenn ich das nicht anzweifle, wenn ich es geschehen lasse, dann gibt es keine Trennung. Dann ist es das, was Jesus gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Aber da gibt es keinen Unterschied. Ich muss mir nicht immer sagen, ja, jetzt geschieht Gottes Wille, jetzt geschieht doch Gottes Wille, jetzt geschieht. Nein, es geschieht.
Wenn ich,
keine Trennung mehr.
Wenn ich jetzt aber eine Entscheidung zu treffen habe, und das ist, sagen wir, eine große menschliche Entscheidung, gehe ich Weg A oder gehe ich Weg B? Da möchte ich gerne diese Entscheidung sozusagen entscheiden, wie Gott gewollt ist oder wenn das die Intuitive dann ist, dann ist es manchmal schwer, was ist jetzt Intuition, was ist Verstand? Also das bei uns jetzt hier ganz viel spontan passiert, das fühlt sich leicht an und das ist schön. Aber was ist, wenn ich so eine große Entscheidung, Menschen müssen oft große Entscheidungen treffen und wissen nicht, welche die richtige ist. Folge ich da meiner Intuition oder folge ich meiner Intuition plus Verstand oder was ist noch Intuition, was ist schon Verstand?
Genau, du sagst es jetzt eh, es vermischt sich jetzt bereits schon. Also da gibt es keinen Unterschied, das gehört alles zusammen.
Und wenn ich das aber nicht möchte, dass es sich vermischt, wenn ich rein die Gottesentscheidung treffen möchte.
Die Gottesentscheidung, das bist ja du dann selber. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen.
Ja.
Und du kennst das ja, wenn man, solange man keine Entscheidung getroffen hat, ist das oft ein Zustand der höchsten Anspannung, der sich alles andere wie gut anfühlt. Es ist nur dieser Moment, wo man sich in dieser Zwischenwelt, in der man sich befindet, wo noch keine Entscheidung stattgefunden hat. Findet sie statt, findet ein Durchatmen statt auch. Und wie auch immer die Entscheidung gemacht wird, sie wird richtig sein. Man kann dann nachher sagen, das war die falsche Entscheidung, aber es war trotzdem die richtige Entscheidung.
Weil
es gibt doch eine enorme Entspannung.
Weil es keine falsche Entscheidung gibt.
Es gibt keine falsche Entscheidung. Es ist so, wie entschieden wird, ist es.
Richtig.
Was bleibt dir anders übrig? Es hat ja keinen Sinn, dann nachher zu sagen, ich habe mich falsch entschieden. Hätte ich mich doch nur so entschieden, das würde nur bedeuten, unnötigerweise mache ich wieder erneut in mir, im körperlichen Leben und in diesem Leben, mache ich es mir das Leben wirklich schwer. Die Tatsache ist, so habe ich mich entschieden, so sieht es jetzt aus. Und dann bin ich wieder hier. Ich habe wieder das Leben akzeptiert als die Tatsache, wie es jetzt gerade ist. Und dann kann mich eigentlich nichts tangieren. Ich bin immer im Leben. Ich kann dem Leben nicht davonrennen. Umso mehr, dass ich mich selber akzeptiere und annehme, umso mehr werde ich zum Leben. Und dann ist auf einmal nur alles noch Leben. Und die Entscheidung, egal wie sie gefällt wird, sie ist okay. Sie stimmt. So war es richtig.
Auch wenn sie nur mit dem Verstand getroffen wurde.
Aber du wirst auch sehen, dass nicht nur der Verstand da mitspielt, sondern es ist dann schon auch ein wenig eine intuitive Geschichte. Also du kannst mit dem Verstand gewisse Dinge überlegen, aber irgendwann musst du ja oder nein. Das mache ich oder das mache ich nicht. Also irgendwann muss da irgendwo eine Entscheidung getroffen werden. Intuitiv für irgendwelche Möglichkeiten, was da gegeben sind, musst du dich entscheiden.
Ja.
Und das ist dann das auch das Verrückte, wenn man es nicht weiß. Das, was du sagst, diese großen Entscheidungen, wenn man nicht weiß, es kommt einem keine Entscheidung richtig vor. Weder die noch die kommt einem richtig vor. Welche soll ich jetzt nehmen? Ich muss eine nehmen.
Genau, ich hatte nämlich auch so eine Frage jetzt noch zum Abschluss. Wo ist des Menschen göttlicher Antrieb? Also wo ist der Wegweiser, der uns zeigt, wo es lang geht? Also wo Gott auch möchte, dass es lang geht. Aber du hast es eigentlich fast beantwortet. Es ist eigentlich egal, wo. Oder?
Das weiß ich nicht.
Na, weil wenn jede Entscheidung auch eine richtige Entscheidung ist, dann kann man auch nicht sagen, ah, dort ist Gottes Weg. Oder Gottes Wegweiser ist nur in der Intuition. Oder weil letztendlich hast du gerade gesagt, es ist okay, egal, auch wenn man seiner Angst folgt, es ist auch Gott gewollt.
Ja, aber das ist dann, es ist dort auch schon zu sehen, nämlich, dass man natürlich das auch mit der gewissen Wahrnehmung seiner selbst auch macht und tut. Also das haben wir heute ja auch schon geredet, dass man sehr wohl sieht, was in einem vorgeht, was in dir vorgeht. Mhm. Also dieses Erkennen, das ist gar nicht schwer. Das ist einfach jetzt auch, sobald in dir sich eine gewisse Frage legt, schon allein dieses Gefühl wahrzunehmen. Mhm. Also wirklich, wirklich du selbst auch zu sein. Das ist wichtig. Und dann hat es eine große Bewusstheit, ein großes Wachsein auch, was dahinter steht. Und dann sind auch gewisse Entscheidungen nicht möglich, Entscheidungen, die jemanden verletzen würden. Oder ich meine jetzt auch körperliche Natur verletzen würden. Und klar, manchmal muss man selbst diesen Kauf nehmen. Es geht doch nicht anders.
Aber es entspannt mich immens. Also ich merke gerade, diese Frage, die ich da gestellt habe, kommt eigentlich aus diesem, oh, ich will so gut sein, ich möchte genau das machen, weil Gott ist ja das Beste auf dieser Welt, wenn ich das für mich jetzt so erkannt habe und so definiert habe. Dann möchte ich nur noch danach handeln, was Gott für mich möchte, weil ich bin Gott oder was auch immer. Ich möchte gut sein. Aber letztendlich entspannt mich auch gerade dieses Gefühl, auch der Angst folgen zu dürfen. Ist es auch Gott gewollt?
Schau, was ist...
Also Gott hat nicht nur immer das... Also worauf ich hinaus wollte, ist, es ist nicht so, dass Gott immer nur will, dass wir die gut in Anführungsstrichen sind, sondern manchmal braucht es auch die Negativerfahrung, die wir als negativ bewerten. Ist das richtig?
Das bringt doch auch den Menschen einfach weiter. Diese Reife, die er dadurch gewinnt, dass er dies erleben darf. Dass er dies erleben darf, das bringt ihm die Fertigkeit, mit dem Ganzen, auch mit dem Verstand, richtig umzugehen. Genau diese Erfahrungen, die auch der Negativität oder diese sogenannten schlechten Erfahrungen, bringt den Mensch dahin, dass er lernt, mit dem Verstand richtig umzugehen, wie er den einsetzen kann. Immer mehr nicht identifiziert mit den Dingen, sondern dass er mit den Dingen kreativ arbeitet, die Angst dadurch verliert.
Genau.
Das ist doch das Schöne und das Wichtige auch dabei, wo der Mensch davon lernen kann.
Also ist eigentlich der göttliche Wegweiser überall, in jeder Entscheidung.
Und jetzt ist es auch noch ganz wichtig, weil jetzt sehr oft das Wort Gott fällt. Ich meine, Gott, wo soll er denn sein? Ich meine, die Möglichkeit jetzt, hier, dieses Hiersein, jetzt. Ich meine, da kann man jetzt drüber reden, aber das ist alles nur Gerede, das ist alles nur ein Schatten und das Licht, wo diesen Schatten wirft, ist jetzt hier. Also Gott ist alles. Da gibt es keine Trennung. Gott ist doch alles. Ansonsten, was ist das für ein Gott? Dann wäre es ein wenig ein kleinerer Gott, wenn er irgendwo sich verstecken würde oder irgendwo wartet, dann wärst du ein kleiner Gott. Dann würde, das wäre so typisch menschlich, dass er alles, der Mensch, versucht alles in seinem kleinen Verstand irgendwie hineinzubekommen. Aber Gott ist alles. Was dann? Was, wenn alles Gott ist? Das ist doch enorm entspannend. Und da kann ich mich doch so richtig fahren lassen.
Und wenn er möchte, dass ich nur einen Weg gehe, wäre ja auch bewertend.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, wenn ich nur den guten Weg gehe, wäre er ja, also wenn er das möchte oder wenn das Göttliche das möchte, dann wäre es ja bewertend.
Ja, aber jetzt da kommen. Aber das Bewertende, wie meinst du, das ist ja.
Ich will darauf hinaus, dass wenn Gott in allem, auch in jeder Entscheidung ist und nicht nur in der, in Anführungsstrichen, guten oder besten Entscheidung. Also wenn Gott oder wenn der richtige Weg oder der göttliche nur in der besten Entscheidung ist, dann wäre ja Gott auch bewertend.
Gut. Das Bewerten natürlich gehört manchmal auch dazu. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht gleich sagen, das bewirte jetzt vielleicht wieder, aber das passt schon. Das hat ohnehin nur mit irgendwelchen Verstandsdingen zu tun. Die Verwirrung kann manchmal auch gut sein. Aber wir müssen ja manchmal auch irgendwie bewerten, die Dinge bewerten, wie sie sind und nachdem Entscheidungen treffen. Das ist doch oft notwendig. Aber dieses Bewerten meinst du jetzt nicht. Also, Gott ist alles. Also wirklich, Gott ist jetzt alles. Das entspannt doch.
Ja, total.
Da gibt es auf einmal, wenn Gott alles ist, dann bin ich ja völlig okay. Dann bin ich jetzt hier.
Da ist er auch ein Mörder.
Überall. Da gibt es keinerlei Trennung. Es ist lediglich, und das ist das, was jetzt auch in großem Maße geschieht in dieser Zeit, dass der Mensch jetzt erwacht. Erwacht aus dem Traum, den er bisher geträumt hat, aus diesem oft albtraummäßigen Zustand.
Ist Erwachen dieses Bewusstwerden, von dem wir vorhin sprachen? Dass ich nicht mehr unbewusst agiere, sondern bewusst? Ist das das Erwachen?
Du gehst jetzt nachts ins Bett, schläfst und vielleicht hast du einen Traum. Und in diesem Traum hast du genau eine Welt wie diese. Vielleicht sogar noch, du kennst es, vielleicht sogar noch wesentlich skurriler. Träume sind oft so ziemlich skurrile Geschichten. Aber trotzdem eine ganze Welt. Vielleicht triffst du dort auch sogar verstorbene Menschen. Auch möglich. Und dann wachst du am Morgen auf. Du machst die Augen auf. Und der Traum, du sagst denn, du hast geträumt, aber während dem Traum hast du nicht gesagt, dass du träumst. Das kommt auch vor, man nennt das, aber das ist eine andere Geschichte, man nennt das luzides Träumen, aber sehr oft kommt das eben nicht vor.
Ja.
Du wachst auf und die ganze Welt ist verschwunden. Obwohl du dir noch ein bisschen diese Erinnerung hast, finito. Und du bist hier. Und hier bedeutet es Erwachen, zu sehen, dass ich sehe, dass ich Licht bin, dass ich sehe, was hier geschieht. Aber in einem gewissen Sinne bin ich es nicht. Also ich bin nicht diese Geschichte, sondern ich nehme all dies wahr. Das bedeutet ein Erwachen auch aus diesem Traum hier. Ein Erwachen aus diesem Traum. Dieses Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, wenn du in eine solche Situation kommst, wo du beleidigt wirst, dass du dir selber sagst, halt! In dem Moment findet Bewusstsein Wahrheit statt. Diese Wahrheit ist es.
Genau. Damit schließt sich auch das, was wir am Anfang gesprochen haben. Und ich möchte jetzt hier abschließen und bedanke mich für das schöne, intuitive Gespräch.
Danke auch.
Genau. Tschüss.
Ciao, danke.